ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen halben Stunde ZIP FM. Thematisch geht es heute in all unseren Beiträgen irgendwie um staatliche Repression, allerdings in ganz unterschiedlicher Form. Zunächst blicken wir nochmal zurück, denn an diesem Mittwoch jährte sich zum vierten Mal der Tod von Amir Ajib. Er leistete in einer Lufthansa-Maschine heftige Gegenwehr gegen BGS-Beamte und erstickte. Mit tätlichen Attacken über 80-jähriger ehemaliger Wehrmachtssoldaten und auch staatlicher Repression mussten sich vor ziemlich genau einem Jahr Antifaschistinnen herumschlagen, die ein Kameradentreffen der Gebirgsjäger im bayerischen Mittenwald heimsuchten. Ihr Ziel, die ehemaligen Gebirgsjäger und auch ihre heute in der Bundeswehr aktiven Nachfolger mit den zahlreichen Verbrechen der Gebirgstruppe zu konfrontieren. Auch dieses Jahr haben sie sich wieder im Mittenwald angekündigt, doch diesmal ganz hochoffiziell mit einem öffentlichen Hearing. Keinen Widerstand zulassen wollen die Schweizer Behörden gegen den G8-Gipfel und verboten kurzerhand die Demonstrationen, erklärten ein riesiges Gebiet zur Sicherheitszone und nahmen die Angebote auch der deutschen Polizei auf Amtshilfe freudigst an. Ein erster Bericht aus Avignon erreichte uns am heutigen Freitag. Wer in der Türkei staatliche Repression anprangert, muss damit rechnen, selbst verfolgt zu werden. Hautnah erfährt das seit Jahren die Anwältin Erin Keskin, die vor allem gegen sexuelle Folter kämpft, aber auch gegen Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Gebieten und nicht klein beigibt. Repression gegen mutiges Eintreten und entschlossenen Widerstand, darum geht es auch in unserem letzten Beitrag, der aber doch einen ziemlich humoristischen Aspekt in sich trägt. Nikolaus erhält Strafbefehl. Ein Fax mit dieser Überschrift flatterte uns heute ins Haus. Was sich dahinter verbirgt, das gibt's am Ende von ZIP FM zu hören. Fast schon in Vergessenheit geraten ist der Tod von Amir Ajib. Der seit mehreren Jahren in der BRD lebende Sudanese wurde am Mittwoch vor 4 Jahren in einer Lufthansa-Maschine getötet. Er hatte sich gegen seine Abschiebung heftig gewehrt. Die 3 mitfliegenden BGS-Beamten behandelten ihn so brutal, dass er noch in der Maschine starb. Todesursache: Erstickung. Die Obduktion war eindeutig, doch der Prozess gegen die BGSler lässt nach wie vor auf sich warten. Sandra Pauli vom Bayerischen Flüchtlingsrat zunächst nochmal zu den Todesumständen von Amir Ajib.
Er wurde von BGS-Beamten begleitet, weil er laut den Protokollen als renitent eingestuft wurde. Das heißt, die haben ihn ins Flugzeug gebracht und haben ihn in dem Flugzeug, also schon vor dem Start, nach unten gedrückt. Er hat ihm erst einen Helm aufgesetzt und haben ihn dann eben um ihn sozusagen ruhig zu halten, so die Aussagen der BGS-Beamten, haben sie ihn nach unten gedrückt und er war dabei aber an den Sitz gefesselt, und zwar mit Kabelbindern und Klettverschlussbändern. Und als das Flugzeug dann in der Luft war, haben sie wieder locker gelassen und dann war er eben tot. Welch Wunder, wenn man jemanden, der eh schon gefesselt ist und sowieso schon eingequetscht ist, vorne überdrückt, sodass er keine Luft mehr bekommt.
Gegen die BGS-Beamten wurden Ermittlungen eingeleitet, doch jetzt, 4 Jahre später, gibt es immer noch keinen Prozess. Weshalb?
Also erst haben die Suche nach den Zeugen eben sehr lange gedauert, weil das Flugzeug halt ein klassisches Reiseflugzeug war und die Leute aus aller Welt kamen und eben versucht wurde, möglichst viele Leute aus dem Flugzeug eben noch zu befragen zu den Tatvorgängen. Das muss man sich auch mal vorstellen, es war eine vollbesetzte Urlaubsmaschine, in der das passieren konnte. Das ist ja auch ein Bild, was man sich mal vor Augen halten muss. Und die Suche nach den Zeugen und die Zeugenbefragungen und die Rekonstruktion des Ganzen hat sehr lang gedauert. Und es wurden allein schon 2 Obduktionsberichte angefertigt, weil der erste eben sehr ungenau war und dann eben nochmal ein zweiter kurz darauf erstellt wurde. Und so hat sich das alles immer weiter geschleppt. Und inzwischen ist es so, dass einfach darauf gewartet wird, dass diese Hauptverhandlung mal beginnen kann. Aber es gibt eben noch nicht mal eine Zulassung zur Hauptverhandlung.
Auf welchem Stand sind die Ermittlungen dann im Augenblick?
Also ich kann es nicht ganz exakt beurteilen, weil ich bin ja nicht die Anwältin, aber ich würde sagen, die Ermittlungen müssen soweit abgeschlossen sein eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, was man jetzt noch weiter ermitteln will. Es gibt Berichte von den BGS-Beamten, es gibt Berichte von sämtlichen Zeugen. Mehr kann man eigentlich kaum mehr zusammentragen. Für uns sieht das Ganze so aus, als würde es halt darum gehen, das Ganze so weit nach hinten zu schleppen auch, mein Gott, ich meine, jetzt ist es ja inzwischen eh schon fast in Vergessenheit geraten, uns dann irgendwann sang- und klanglos unter den Tisch fallen zu lassen.
Nun sollte man doch denken, dass die offensichtliche Tötung von Ami Atschib irgendwelche Folgen hatte. Also wenn auch nur ganz geringe, dass eben solche Abschiebungen in dieser Form nicht mehr stattfinden. Gab es die denn?
Also es gab sozusagen schon die, in Anführungszeichen, Verbesserung, dass es keinen Helm mehr gibt, keinen Integralhelm, wie ihn Ami Atschib aufgesetzt gekriegt hat, sondern der Helm verbessert wurde, sozusagen Abschiebe für Nutzerinnen freundlicher gestaltet wurde. Aber das ändert nichts daran, dass sozusagen die Brutalität, mit der sowas von sich geht, also und die Abschiebemaschinerie, wie sie funktioniert, der ganze bürokratische Ablauf, der schon weit vor dem BGS-Beamten anfängt, die letzten Endes die ausführenden Personen sind, dass sich an dem halt nichts geändert hat. Das ist ja das Drama.
War der Tod von Ami Atschib, die Tötung von Ami Atschib ein Einzelfall oder gab es danach noch ähnliche Vorfälle?
Also der Tod von Ami Atschib ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Man kann das auf eine europäische Ebene ruhig ziehen und muss dann sagen, dass es leider in den letzten Monaten allein schon wieder 2 Todesfälle in Maschinen der Air France gab. Beide Male aus Paris gestartet, was auch anscheinend nicht für genügend Aufruhr gesorgt hat, dass die Air France beim ersten Mal schon sich geweigert hätte, solche Abschiebungen durchzuführen, weil theoretisch ist es möglich, dass die Airlines sagen, dass sie gegen den Willen von Personen, die nicht mitnehmen, es ist nicht so, dass sie dazu gezwungen wären. Aber die Air France hat auch, nachdem der erste Todesfall geschehen ist, daraus keine Konsequenzen gezogen und kurz darauf gab es dann eben den zweiten Erstickungsfall.
Jedes Jahr über Pfingsten seit 46 Jahren nun schon treffen sich die Gebirgsjäger der Wehrmacht mit Angehörigen der deutschen Bundeswehr, um eine Traditionsfeier der deutschen Militärs zu zelebrieren. Mit jeweils mehreren tausend Teilnehmern ist es das größte solcher Traditionstreffen. Von den Opfern der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkrieges, zum Beispiel in Griechenland und in Italien, wie auch von den im Namen der Partisanenbekämpfung verübten Kriegsverbrechen, wird dabei seit mehr als 50 Jahren geschwiegen. Wie auch schon im letzten Jahr sind für das kommende Pfingsten Aktionen und Demonstrationen geplant, die dieses Schweigen brechen sollen und den Kampf der Überlebenden und Angehörigen der Opfer um immer noch ausbleibende Entschädigung unterstützen.
Die Gebirgsjäger sind eine Truppe der Bundeswehr, aber nicht nur der Bundeswehr, sondern historisch auch der nationalsozialistischen Wehrmacht und auch bereits der kaiserlichen Truppen. Und diese Einheiten sind vor allen Dingen während des Nationalsozialismus in ganz Europa praktisch eingesetzt worden und sind dort vor allem spezialisiert gewesen in unwegsameren Gebieten, insbesondere Südosteuropas, zur Partisanenbekämpfung der sogenannten eingesetzt zu werden. Und es findet zu Pfingsten regelmäßig eine Gedenkfeier statt. Die Gebirgsjäger haben dort ihr eigenes Ehrenmal. Und es finden sich dort die alten und die jungen Gebirgsjäger, ihre Freundinnen und Freunde, Familien, Politiker, ranghohe Militärs ein, um dort zu gedenken allen gefallenen, gestorben, vermissten Soldaten dieser Einheiten.
Die Gebirgsjäger waren ja zur Zeit des deutschen Faschismus die Sondereinheiten, die bestimmte Aufgaben zu erledigen hatten. Welche Art dieser Aufgaben waren das?
Ja, es sind im Wesentlichen das, worauf sich jetzt auch das Hearing und die Aktionen gegen die Traditionspflege der Gebirgsjäger richten, Tätigkeiten, wenn man das so ausdrücken will, überhaupt gewesen, dass bestimmte Einheiten, wie auch heute nachgewiesen wird und eben auch von den Leuten, die sich, die seit Jahren teilweise schon gegen die Gebirgsjäger arbeiten und zu versuchen, deren Kriegsverbrechen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es sind vor allen Dingen Kriegsverbrechen, die sie begangen haben. Und das speziell, wie auch herausgearbeitet werden wird, auf dem Hearing und auf den Gegenaktivitäten in Griechenland beispielsweise. Und genauso sind sie auch eingesetzt gewesen im Bereich des Balkan. Sie sind eingesetzt gewesen zur Partisanenbekämpfung und zur Vernichtung der Zivilbevölkerung in Osteuropa. Sie sind eigentlich fast überall gewesen. Sie haben sozusagen von Norwegen bis runter nach Südeuropa sind sie überall gewesen und am massivsten und klarsten nachvollziehbar ist es eben in Südosteuropa gewesen.
Was ist denn dieses Jahr während Pfingsten geplant im Mittenwald während des Gebirgsjägertreffens?
Also vorab wäre nochmal wichtig zu wissen, dass diese Gedenkfeier auf dem Hohen Brenden 45 Jahre lang ohne jegliche Störung hat stattfinden können und unter eben erheblicher Anteilnahme auch der lokalen Bevölkerung. Und dass letztes Jahr zum ersten Mal Antifaschistinnen nach Mittenwald gefahren sind, um an diesen Aktionen, naja, eben nicht teilzuhaben, sondern dagegen zu protestieren. Das sind letztes Jahr Protestaktionen gewesen, als Protestaktionen konzipiert, mehr oder minder erfolgreich. Es hat auf jeden Fall für einiges Aufsehen und für einige Aufregung gesorgt. Es hat aber in dem Sinne keine inhaltliche Veranstaltung vor Ort stattgefunden, wo sich tiefergehend damit auseinandergesetzt worden wäre. Was ja auch nicht immer sein muss. Es ist nur dieses Jahr tatsächlich etwas komplexer angelegt worden, der Part der Gegenaktivitäten. Das heißt, es wird am Sonnabend, das ist der Tag vor dem eigentlichen Gedenken der Gebirgsjäger, ein Hearing stattfinden, ein öffentliches, ganztägiges Hearing direkt im Ort im Mittenwald. Und es wird am Abend eine angemeldete Demonstration gegen die Traditionspflege geben. Und es wird das offizielle Gedenken der Gebirgsjäger begleitet werden durch eine Kundgebung, Mahnwache, stationär in unmittelbarer Nähe des Gedenkortes.
Wer ist zu dem Hearing eingeladen und wer wird was zu diesem Hearing während des Hearings sagen?
Also das Hearing konzentriert sich zusammengefasst auf zwei Themenbereiche. Zum einen geht es um die Verfolgung respektive Nichtverfolgung nationalsozialistischer Kriegsverbrecher. Zum anderen geht es um die Entschädigung von NS-Opfern bzw. die Nichtentschädigung von NS-Opfern. Und so steht auch das Hearing grundsätzlich unter dem Motto gegen die Traditionspflege der Gebirgsjäger, NS-Kriegsverbrecher bestrafen, Entschädigung aller NS-Opfer. Das sind so die drei zentralen Losungen, unter denen das steht. Es sind insgesamt 10, eventuell auch 11 Referentinnen zu diesem Hearing geladen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass das Spektrum der Referentinnen nicht nur bundesdeutsche Wissenschaftlerinnen umfasst, sondern auch direkt Betroffene, Überlebende von Massakern oder Angehörige von in Massakern umgebrachten Menschen anreisen werden.
Magst du einzelne Persönlichkeiten, die da sein werden, nochmal hervorheben?
Wir freuen uns zum Beispiel ganz besonders, dass Frau Christina Dimu kommt. Sie ist Überlebende des Massakers von Komino. Sie ist schon eine sehr alte Frau, sie ist jetzt so 93 und es ist natürlich für solche Leute auch eine sehr große Anstrengung, das auf sich zu nehmen, für diese Veranstaltung extra zu kommen. Dieses Massaker von Komino ist auch eins der bekanntesten, wofür eben eine spezifische Einheit der Gebirgsjäger verantwortlich gemacht wird. Und insofern ist das auch sehr konfrontativ, wenn man so will, dass man die Opfer dieser Einheiten zum ersten Mal unmittelbar an den Ort dessen, wo sich wirklich mehrere Tausende dieser Gebirgsjäger alt und jung einfinden werden. Es wird kommen ebenfalls ein Überlebender eines der größten und bekanntesten Massakers der Gebirgsjägereinheiten, und zwar Herr Pampaloni aus Florenz, der das Massaker von Kefalonia überlebt hat. Damals sind auf dieser griechischen Insel ca. 4000 italienische Soldaten hingerichtet worden von deutschen Gebirgsjägern, nachdem Italien ja aus der faschistischen Front ausgetreten war. Und dann wird gleichfalls noch anwesend sein ein Überlebender des Massakers von Distomo, Agiris Funturis, der sprechen wird zum Beispiel über das Massaker von Distomo und den Stand der Entschädigungsverfahren in diesem Zusammenhang. Ja, und dann sind noch ein jüngerer Vertreter der griechischen Opferverbände des Nationalrates der griechischen Opfer die Entschädigungsforderung gegenüber der BRD vertreten. Und es werden anwesend sein Ludwig Baumann als Wehrmachtsdeserteur, der Vorsitzende der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz. Er wird sprechen über Möglichkeiten individuellen Verhaltens unter Bedingungen des Militärs. Es wird sprechen Peter Gingold, der Vertreter des Auschwitz-Komitees und der VVN-BDA. Und dazu kommen noch verschiedene wissenschaftliche Vorträge zum Thema Traditionspflege der Gebirgsjäger und sonstigen Themen.
Zugesagt hat inzwischen auch Beate Glasfeld aus Paris, die zum Thema Verfolgung und Nichtverfolgung von Tätern sprechen wird. Wie nötig das ist, zeigt die Tatsache, dass Kriegsverbrechen durch Gebirgsjäger an über 50 Orten historisch belegt sind, aber bisher kein einziger dafür von der deutschen Justiz verurteilt wurde. Und hier gibt's auch nochmal die Daten des Hearings. Es findet statt am Samstag, den 7. Juni, ab 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Und ab 18 Uhr wird's dann eine Demonstration durch Mittenwald geben. Am Sonntag ab 9:30 Uhr wollen die AktivistInnen dann eine Mahnwache direkt am Aufmarschort der Gebirgsjäger abhalten. Mehr Infos dazu gibt's auch im Netz zu finden unter www.nadir.org/mittenwald. Am Mittwoch dieser Woche begannen die ersten Demonstrationen gegen den G8-Gipfel am Genfer See. Waren es an diesem Tag erst einige hundert TeilnehmerInnen, nahmen am darauffolgenden Tag bereits mehrere tausend Menschen an der Demonstration in Annemasse teil. Während die gesamte Umgebung zur Sicherheitszone erklärt wurde und mit mehreren 10.000 Sicherheitskräften, darunter 1.000 deutsche Beamte und Schweizer Militärs, geschützt werden soll, setzen die GipfelgegnerInnen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen, Massendemonstrationen, Blockaden, ein Gegengipfel, Critical Mass und vieles mehr. Heute Mittag sprach Ralf Justus von Radio Z mit einem Aktivisten, der zwar noch keinen Schlafplatz hat, dafür aber an der heutigen freitäglichen Demonstration in Lausanne gegen den G8 teilnimmt.
Wir haben uns noch nicht entschieden, wir waren gestern in Lausanne, aber da wurde das Camp verboten. Und wir haben dann auf dem verbotenen Camp geschlafen, was so... Darf man halt von den Bullen, die dürfen das nicht merken, dass da noch mehr Zelte aufgebaut werden, weil dann nur so gering genehmigt ist für die, die da so Stände organisieren. Und sind jetzt heute nach Genf, also waren gestern auf der Demo in Lausanne, auf der Anti-Empfangs-Demonstration und sind jetzt heute nach Genf gefahren.
Gut, und was ist denn heute in Genf so passiert?
Also in Genf sind heute so circa 2000 Leute, haben sich getroffen unten am Seeufer. Und dann gab es eine Demonstration. Zuerst ging es zum WTO-Gebäude. Also die ganze Demonstration allgemein, kann man sagen, war sehr gemischt. Also es gibt einen Pink- und Silber-Block, es gibt relativ viele Autonome, die so Black-Block-mäßig unterwegs sind. Und es aber auch total viele so normale Leute. Und dann ging es zuerst zum WTO-Gebäude. Auf dem ganzen Weg wurde schon immer überall Parolen gegen G8 und so gesprüht. Und am WTO-Gebäude gab es eine Zwischenkundgebung, da wurde dann das Tor, das nur mit einer Kette verschlossen war, geöffnet und halt symbolisch das Gelände betreten. Danach ging es weiter zum UN, am UN-Gebäude vorbei und jetzt waren wir am Gebäude vom IOM, International Organization of Migration heißt es. Und ich habe jetzt gehört, gerüchteweise, dass an dem Gebäude eine Scheibe eingeflogen, irgendwie am Hinterdings oder so. Und daraufhin gab es jetzt eben einen kurzen Einsatz von der Polizei mit Blendschock oder halt mit so Schockgranaten und CS-Gas. Und jetzt geht die Demonstration aber weiter und es ist keine Polizei mehr zu sehen. Also die halten sich ziemlich zurück, sind an den Gebäuden selber, wo es Ärger geben könnte. Da sind sie präsent, aber ansonsten sieht man eigentlich keine Polizei auf der Demonstration.
Hast du einen Überblick, wie viele Leute denn sich mittlerweile in den verschiedenen Camps eingefunden haben?
Also ich habe gehört von den Camps in Annemasse, dass da mindestens 7.000 Leute sein sollen. Und also bei diesem verbotenen Camp in Lausanne, da waren ganz wenige Leute, vielleicht 200. Aber gestern auf der Anti-Willkommens-Demo waren 6.000 bis 7.000 Menschen. Die Demonstration ging auch vom See Richtung Innenstadt. Stimmung war sehr gut, obwohl es in dem Moment, wo die Demonstration losgegangen ist, wahnsinnig zu regnen angefangen hat und zu donnern. Es hat der Stimmung aber überhaupt gar nichts ausgemacht. Es hat dann auch konsequent durchgeregnet bis zum Schluss. Am Ende von der Demonstration gab es ein großes Fest mit vielen Organisationen, die Stände hatten. Da haben dann wohl auch Bands gespielt. Wir sind aber relativ schnell gegangen, weil wir bis auf die Haut durchnässt waren.
Es sind ja die unterschiedlichsten Aktionen geplant, unter anderem soll es ja Blockaden geben. Hat es damit denn schon begonnen oder steht es erst in den nächsten Tagen an?
Also die Blockaden beginnen am Sonntag, ganz in der Früh, im Morgengrauen wird dahin mobilisiert zu den Blockaden in Lausanne, in Genf und in Annemasse. Und da sollen halt die Zufahrtsstraße blockiert werden für die Konferenzteilnehmer. Und im Anschluss daran gibt es dann jeweils in den Städten noch Demonstrationen.
Ist denn so das Interesse von den Bürgern?
Also ich hatte das Gefühl, dass in Lausanne war es eher eine ablehnende Stimmung, während hier in Genf die Menschen liberaler sind, interessiert zuschauen. Leute haben auch aus den Fenstern geklatscht, wo die Demonstration vorbeigelaufen ist. Ist, glaube ich, von Stadt zu Stadt etwas unterschiedlich.
Wie geht's denn heute in einem Tag eigentlich weiter für euch?
Es ist jetzt nach der Demonstration erstmal angesagt, ein neues Camp zu finden. Also wir haben gehört, in der Nähe von Genf soll noch ein Camp sein. Das ist recht klein, soll aber recht nett sein. Weil dieses Camp in Annemasse, wo unter anderem Attacke mobilisiert und andere linke und linksradikale Gruppen, das ist halt ziemlich ab vom Schuss, 6 Kilometer weg von der Grenze. Und es gibt halt auch Probleme, über die Grenze zu kommen, in die Schweiz hinein.
Wie ist das denn für Leute, die sich jetzt noch kurzfristig entschließen, da zu den Widerstandsaktionen hinzufahren?
Die Situation ist so, also an der Schweizer Grenze gibt es Kontrollen. Es ist aber total unterschiedlich. Ich habe von Leuten gehört, die wurden total durchsucht, durften dann weiterfahren. Bei uns war überhaupt nichts, wir durften einfach durchfahren. Andere Leute wurden zurückgeschickt. Die französische Grenze ist total offen und da kann man halt um die Schweiz außenrum auf jeden Fall nach Annemasse fahren, das ja in Frankreich liegt. Also man soll es auf jeden Fall versuchen, denke ich. Es ist nicht zu schwer, da reinzukommen.
Die türkische Rechtsanwältin Erin Keskin ist während eines Auslandsaufenthaltes zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt worden. Das berichtete sie gestern bei einer Veranstaltung in Freiburg. Ihr wird vorgeworfen, dass sie in ungebührender Weise das türkische Militär kritisiert. Sie hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Erin Keskin setzt sich seit vielen Jahren für die Verbesserung der Menschenrechtslage in der Türkei ein, gerade in den kurdischen Gebieten. Insbesondere prangert sie an, dass Frauen in türkischen Gefängnissen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Derzeit laufen 120, genau ihr hört richtig, 120 Strafverfahren gegen sie. Ein einjähriges Berufsverbot wurde gegen sie verhängt. Zurzeit hält sich Erin Keskin in der BRD auf. Gestern sprach sie auf Einladung des Freiburger Anwaltsvereins auf dem Deutschen Anwaltstag. Radio Dreieckland führte ein kurzes Gespräch mit ihr.
Sie haben ja auch hier Anstaltungen des Militär wieder kritisiert. Das ist ja auch Grund für diese Anklagen. Ne? Haben Sie da nicht Angst, dass es noch vermehrt zu irgendwelchen Hetzen gegen Sie kommt?
Yani korkuyu çok öne çıkıyor. Wenn man ständig an Angst denkt und wenn ständig das Erste, woran man denkt, dann kann man natürlich überhaupt nicht handeln. Und es ist dann eher so, dass sie versucht, die Angst fast zu vergessen, weil man sonst überhaupt nicht aktiv handeln könnte.
Worin ist denn die Macht des Militärs begründet? Woran liegt es?
Also das Militär wird vom Volk, vom größten Teil des Volkes unterstützt und das wird überhaupt nicht diskutiert, der Grund der Unterstützung. Außerdem steht hinter dem Militär sowohl Europa als auch Amerika.
Das Unterschiede zum Militär in anderen Ländern?
Also die Unantastbarkeit des Militärs machen zwei Sachen aus. Natürlich erstmal überhaupt Gewalt oder die Herrschaft über Waffen. Dann aber auch natürlich, dass sie eine unheimliche finanzielle Macht haben. Die haben eine eigene Bank, die haben eine eigene Versicherung, eigene Konzerne, eigene Fabriken. Und das ist natürlich, das macht das Militär fast unantastbar.
Wie könnte denn da eine Veränderung herbeigeführt werden? Oder was kann man jetzt von Deutschland aus machen?
Ja, im Unter wie bei Schule.
In der Zivilisation müssten natürlich Prozesse stattfinden, überhaupt, oder Nachdenkprozesse. Bei diesen innenpolitischen Prozessen braucht die Türkei natürlich sehr viel Unterstützung. Also sowohl die Türkei als auch Kurdistan. Das heißt, dass man natürlich solche Seminare veranstaltet, internationale Begegnungen, Beteiligung von Prozessen, Prozessbeobachtung. Das ist natürlich alles sehr wichtig, um diesen Prozess in der Türkei zu begleiten. Und das wäre natürlich gut, wenn das alles zunehmen könnte.
Gewaltfrei und fantasievoll, so die einhellige Medienresonanz. Durchaus bizarr und absurd fand Christian Wunner vom Bayerischen Flüchtlingsrat die eigene Aktion. Die Münchner Strafverfolgungsbehörden sehen das anders. 750 Euro oder 30 Tage Knast heißt das für Wunner. Er beteiligte sich mit anderen Mitgliedern des Flüchtlingsrates an einer Demonstration gegen Neonazis im vergangenen Oktober in München. Er hat Einspruch eingelegt und schildert uns, was er sich im Oktober zu Schulden kommen ließ.
Ja, zu dieser Zeit war die Wehrmachtsausstellung in München und es gab halt Gruppen, die gegen die Wehrmachtsausstellung demonstrieren wollten. Das waren erkennbar Neonazis, da waren also auch Leute dabei, die in München mal an schweren Gewalttätigkeiten gegenüber Ausländern beteiligt waren und da sogar schon rechtskräftig verurteilt waren. Und die Gerichte haben dann wieder erwarten, diese Demonstrationen genehmigt, eben zu diesen Nazis. Im Gegensatz zu den Demonstrationen gegen die Sicherheitskonferenz im letzten Jahr. Und dann gab es halt Aktionen von uns dagegen. Und wir als Gruppe vom Bayerischen Flüchtlingsrat wollten halt nicht einfach hingehen und Nazis rausschreien, wie so oft. Das fanden wir irgendwie auch mal langweilig. Sondern haben uns halt überlegt, dass, obwohl es ja Oktober war, wir einfach mal als Nikoläuse verkleidet hingehen. Das war zwar einerseits bizarr und absurd, andererseits haben wir halt mal gedacht, vielleicht kann man da die Sachen ein bisschen anders rüberbringen. Wir haben dann das Ganz ja weiter durchgezogen, indem wir so in Lebkuchen- und Herzform Schilder dabei gehabt haben, wo dann zum Beispiel drauf gestanden ist, nur Deserteure sind Helden und eben andere Sprüche. Und das kam sehr gut an, also in den Münchner Tagesmedien war man da ziemlich der Hit, als die gewaltfreien, fantasievollen Demonstranten und so weiter und so fort. Also das hat ziemlich gut hingehauen.
Monate nach der positiven Resonanz in den Medien erhielt Christian Wunner einen Strafbefehl.
Naja, die hatten da halt heimlich gefilmt. Vom Unterstützungskommando, was wieder aus den Akten hervorgeht, und haben dann jetzt so Videoprints von diesem Video angefertigt und da stehen halt dann, da sieht man mich dann zweimal auf diesen Bildern oder zumindest sagen sie, das ist ich bin, das heißt, das war ich auch, und da schreiben sie dann auch, dass die Person eine Nikolausmütze auf den Kopf hätte und ein Nikolausbart als Vermummungsgegenstand heruntergezogen um den Hals. Oder sie schreiben, eine Person trägt an beiden Händen Handschuhe mit Protektoren und so weiter und so fort. Ja. Und zunächst hat die Polizei wegen Verdacht auf Vermummung ermittelt und wegen Tragen von Schutzwaffen. Das sei bei einer Versammlung strafbar, das wusste ich vorher gar nicht. Und jetzt habe ich einen Strafbefehl gekriegt, wo von der Vermummung jetzt vorläufig mal nichts mehr die Rede ist, sondern jetzt geht es halt um diese angeblichen Schutzwaffen. Ja.
Die anderen Nikolaus-Kollegen hatten Glück und wurden nicht verfolgt.
Naja, denen ist nichts passiert, weil die Fotos halt nicht offensichtlich nicht zuordnen konnten. Ja. Das war wahrscheinlich die Sache dann. Ja. Und ich habe jetzt einen Strafbefehl gekriegt über 30 Tagessätze. Und insgesamt sind es dann 750 Euro und da habe ich dann Einspruch eingelegt, zusammen mit meinem Anwalt. Das ist jetzt nächsten Montag die Verhandlung. Und weil nur davon nur hoffen kann, dass wenigstens der Richter diesen absurden Treiben halt Einhalt gebietet. Ja, das kann irgendwie nicht sein. Einerseits werden Nazi-Demos genehmigt, wo Transparente durch die Gegend getragen werden, wo drauf steht Nationalismus und Sozialismus, das ist jeweils durchgestrichen und unten steht dann Nationalsozialismus, also das ist dann okay. Aber wenn du bei einer Demonstration dann dagegen mit Handschuhen dastehst, dann sagst du, es sind Schutzwaffen und dann kriegst du einen Strafbefehl. Das kann es ja eigentlich nicht sein, ja.
Der Demo-Nikolaus will nicht über die Höhe seiner Strafe streiten, sondern fordert seinen Freispruch.
Ja, natürlich gehe ich von Freispruch, aber ich hab mich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Ja.
Ob zum Prozess vielleicht besonders viele Christkinder erscheinen, will Christian Wunner nicht verraten.
Naja, sagen wir mal so, das will ich mir zuerst nur offen halten, oder? Ein bisschen Überraschung muss ja sein, auch für die Presse oder so, die da wahrscheinlich herkommen wird.
Christian Wunner freut sich natürlich über ProzessbesucherInnen.
Der Prozess ist am Montag im Amtsgericht München, das ist in dem Fall in der Nymphenburger Straße und ist um 9.45 Uhr in der Früh.
Das war's für heute mit einer halben Stunde ZIP FM. Hier gibt's noch einmal die Homepage zu dem öffentlichen Hearing in Mittenwald. Das ist www.nadia.org/Mittenwald. Und ihr könnt uns wiederhören, ZIP FM wiederhören. Und ihr könnt uns wiederhören in einer Woche, denn ZIP FM macht eine Woche Urlaub oder fährt zum Radiocamp oder geht sonstigen angenehmen Tätigkeiten nach. Tschüss.